Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil, die ich mit dem folgenden Brain-Teaser starten möchte. Wie oft muss man ein Blatt Papier falten, um bis zur Sonne zu kommen? Um die Antwort auf diese Frage zu erhalten, müsst ihr bis zum Ende der Folge dranbleiben, denn jetzt geht es erstmal um den Gast in meiner heutigen Folge. Von der Physik in die Unternehmensberatung, nicht jeder Weg läuft linear. Und so beginnt mein heutiger Gast seine eigene Beschreibung. Die Rede ist von Tim Felten. Er ist heute Gründer von Leo Consulting. Er nimmt uns gleich auch mit auf seinen Weg bis dahin, wo er heute steht. Und er sagt selbst, alle reden von New Work. Wir haben es einfach gemacht. Und daher nutzen wir die Zeit und befragen Tim, wie haben Sie es denn gemacht? Was ist eigentlich New Work aus seiner Sicht? Was sind die typischen Stolperfallen auf dem Weg zu New Work? Und was haben Sie implementiert, wo Sie heute sagen, das war eine geile Idee? Aber was waren vielleicht auch Dinge, wo Sie heute sagen, das hätten wir besser mal nicht gemacht? Ein wirklich super interessantes und offenes Gespräch, das weit weg von New Work Theorie in die Praxis geht. Und ich hoffe, jeder von euch hat Stift und Zettel oder die digitale Notiz-App zur Hand, denn diese Folge sprudelt vor Ideen. Und wir sprechen auch darüber, ob es die Laienpflicht für Mitarbeitende braucht. Was es damit auf sich hat in der heutigen Folge von 9to Geil. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören. Von der Physik in die Unternehmensberatung, nicht jeder Weg läuft linear. Und so beginnt mein heutiger Gast seine Beschreibung über sich selbst und genau da würde ich gerne einsteigen. Hallo, lieber Tim, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Erzähl uns doch mal, wie dein nicht so ganz linearer Lebensweg bis hierhin ausgesehen hat, was du heute machst und was dich heute antreibt.
Ja, hallo Steffi, danke für die nette Einführung. Also, ich meine, für die einen ist es irgendwie nicht linear, für die anderen ist es total normal, ehrlich gesagt. Also ich komme ursprünglich aus der theoretischen Plasmaphysik und habe da drin promoviert und bin halt dann in die Unternehmensberatung gegangen. Aber das ist jetzt tatsächlich gar nicht mehr so eine, also in der Unternehmensberatung sind sehr viele Physiker, um es mal zu sagen. Nur für jemand, der quasi nicht aus der Unternehmensberatungswelt kommt, mag das erstmal irgendwie komisch klingen und ist einfach ein bisschen catchy, wenn man sich so beschreibt, weil guck, du sprichst mich auch direkt drauf an. Ja, wie gesagt, also ich habe erst Physik studiert, promoviert und bin dann einfach zu einer Strategieberatung gegangen und habe erstmal nichts mehr mit Physik gemacht, sondern mit irgendwelchen komplett anderen Themen, Digitalisierungsthemen, Strategiethemen etc. und konnte alles, was ich in meiner Zeit im Studium gelernt habe, wieder vergessen und musste eigentlich nur noch, sag ich mal, so diesen Durchhaltewillen, den konnte ich mir halt beibehalten. Und das ist tatsächlich auch so das Einzige, was einem wirklich was bringt, als Physiker. Das muss man mal sagen, also meine Frustrationsschwelle, wenn es um neue, komplexe Themen geht, die ist halt schon ziemlich hoch. Weil wenn man was in der Physik lernt, dann ist es, sich so lange mit einem Thema zu beschäftigen, bis man das so tief durchdrungen und verstanden hat, das kostet halt und man verzweifelt manchmal und dann scheinen einem die Arbeitsalltagsprobleme, die dann irgendwie so Unternehmen haben, doch recht in Anführungsstrichen simpel vom Intellekt her, so dass man da dann eigentlich ganz gut reinkommt, wenn man sich da auch die Zeit nimmt.
Aber wie kam dieser Wandel? Also ich stelle mir jetzt ganz platt den kleinen Tim vor, der schon immer davon geträumt hat, Physiker zu werden, der mit seinem Physikbaukasten zu Hause rumgedoktert hat und gesagt hat, das ist meine Profession. Ich nehme es auch immer so wahr, dass genauso wie bei den Chemikern und bei den Physikern das ja wirklich eine Passion ist und eine Profession, die dann irgendwann eingeschlagen wird. Wie kam es, dass du gesagt hast, ich lasse jetzt all die Jahre hinter mir, in denen ich wirklich so viele Dinge ausprobiert habe, an Dingen gearbeitet habe in der Physik und mache jetzt was komplett anderes.
Ja, ich würde ja gerne sagen, dass ich so ein Herzblutphysiker bin, bin ich aber einfach nicht. Also ich war da gut immer drin, auch in der Schule. Ich war auch sehr, sehr gut im Studium, aber ich finde das auch sehr faszinierend, alles gut, aber ich bin kein Herzblutphysiker. Ich verstehe die Dinge da irgendwie, macht auch Spaß, da reinzufuchsen. Ist das meine Passion? Nee, überhaupt nicht. Und ich habe mir irgendwann im Studium gesagt, eigentlich habe ich nur zwei Optionen. Entweder, jetzt mal platt gesagt, ich werde Manager oder ich werde Professor. So, dann habe ich mit Professoren gesprochen, mir das angeguckt. Und da muss man mal sagen, so das Bildungssystem in Deutschland ist jetzt nicht so attraktiv, wenn man Professor nachher werden will. Wenn man es geschafft hat, dann ist es natürlich toll. Aber gerade in der Physik gibt es da auch so Bestrebungen, auch immer mehr Damen als Professorinnen zu bekommen. Es wird tatsächlich ein Tacken schwieriger für Männer, wenn zwei sich auf eine Stelle beworben haben. Also ich habe es jetzt mehrmals so gehört, keine Ahnung, will jetzt nichts Falsches sagen, aber dann wirst du halt als Mann auch dann als Zweitpositionierter da schnell gesetzt. Und sprich, es ist ein sehr umkämpfter Markt, Professor zu werden. Also habe ich mir gedacht, ich guck mal ins Management, habe mir Investmentbanking und Beratung angeguckt und dachte dann bei der Beratung, klingt ja ganz spannend, mache ich mal. Habe ich drei Praktika gemacht und dann war es um mich geschehen. Jetzt bin ich seit 10 Jahren Berater. Oh, weiß auch nicht, was besser ist.
Und die Arbeits- und Unternehmenswelt ist natürlich auch sehr dankbar, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Bestimmt. Denn heute hast du deine eigene Beratung. Ja. Nachdem du viele Jahre Unternehmensberater angestellt warst, bist du heute selbstständig bzw. Unternehmer, hast deine eigene Unternehmensberatung. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner eigenen Unternehmensberatung. Was macht ihr? Was sind eure Schwerpunkte? Mhm. Und was treibt euch da aktuell so um?
Ja, also ich war halt, wie gesagt, lange in einer großen Beratung und habe dann irgendwann gesagt, das ist ein super Konzept, macht auch Spaß, aber ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Keine Ahnung, ob ich das jetzt mein Leben lang machen will, aber habe da mit einem Kollegen gesagt, wir gründen jetzt was Eigenes. Wir hatten anfangs einen etwas anderen Schwerpunkt. Da ging es mehr so in die Befähigung, mit der Digitalisierung umzugehen. Mhm. Und haben dann aber gemerkt, dass wir, als wir nicht mehr angestellt waren, viele Beratungsanfragen bekommen haben und haben uns dann immer mehr wie so in die klassische Strategieberatung zurück in Anführungsstrichen entwickelt, also back to the roots, das, was wir schon immer gemacht haben, nur mit einem anderen Schwerpunkt. Unsere DNA ist eher so ausgerichtet, also wir sagen immer gemeinsam nachhaltig erfolgreich. Also wir wollen Projekte gemeinsam machen, also nicht so wie der klassische Strategieberater, ich überspitze es natürlich jetzt, kommt, setzt sich ins stille Kämmerchen mit 4 Mann und dann steigt so nach 2 Monaten weißer Rauch auf und dann kommen die Anfang 20-Jährigen raus und sagen, hier, so sieht die Zukunft.
Oh, ich finde es gar nicht so überspitzt. Das trifft das Bild, was ich davon habe, auch ganz gut.
So sieht die Zukunft aus und so müsst ihr es machen.
Und jetzt bitte los, genau.
Und wir machen das wesentlich integrativer, natürlich mit einer externen Sicht da drauf, nehmen die Leute da mehr mit, machen oft auch so gemischte Projektteams wirklich, also wo wir und Kunden drauf sitzen. Natürlich sind wir die, die dann ein bisschen länger in der Regel arbeiten, also es ist auch nicht irgendwie trotzdem weiterhin Top-Strategieberatung und wir gehen halt viel mehr in die Umsetzung. So, also wir schreiben die Konzepte nicht nur auf, sondern verproben die, gehen schneller die Dinge an. Wir sagen immer, mach lieber kürzere Strategiephasen und gehe direkt in die Verprobung, gerade so bei so Themen Arbeitgeberattraktivität, Organisationsdesign. Da bringt's nichts, wenn man irgendwie 2 Jahre irgendwas auskonzipiert und dann nochmal 5 Jahre umsetzt, also dann lieber 2-3 Monate. Oder sogar manchmal sind es auch nur 2-3 Wochen und dann halt schnell anfangen, was umzusetzen. Und vom Themenschwerpunkt habe ich gerade schon gesagt, wir haben so letztendlich 4 Säulen. Alles so unter dem Begriff Exzellenz. Einmal im Bereich HR-Exzellenz, da ist so Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität, all solche Themen drin. Zweite Säule ist Vertriebsexzellenz, also wie werde ich eigentlich vertrieblich, also wie kann ich mich vertrieblich so aufstellen, dass ich Top-Line die beste Performance erziele. Mhm. Dann Organisationsdesign. Also wie baue ich bei einer Organisation auf? Und M&A-Exzellenz, wie schaffe ich maximale Synergien zu heben? So, das war in aller Kürze. Wir wollen die Leute ja nicht zu langweilen.
Nee, wir wollen nämlich direkt einsteigen in das Thema New Work. Und jetzt denken wahrscheinlich viele so, oh nee, jetzt sprechen wir wieder ganz theoretisch über New Work. Alle gehen raus, keiner weiß, wovon das eigentlich handeln soll, worum es geht. Aber das Gespräch mit dir ist ein ganz besonderes, denn es steht unter dem Motto, alle reden von New Work, wir haben es einfach gemacht. Da schlagen wir auch die Brücke zu der Verprobung, die du gerade eben angesprochen hast, denn ihr sagt selbst, ihr habt es bei euch selber umgesetzt, ihr habt es verprobt, da gab es Dinge, die sind sehr gut gelaufen, da gibt es Dinge, die ihr vielleicht heute nicht mehr so machen wollen würdet. Bevor wir da tiefer einsteigen, nimm uns mal mit in deine Sichtweise, was ist New Work, worauf kommt es an, wenn wir über New Work sprechen?
Also ich glaube, also erstmal ist New Work ja ein absolutes Trendthema, steht jetzt irgendwie überall drauf. Ich bin da auch ein bisschen kritisch, weiß auch nicht, ob es so der beste Begriff ist, ehrlich gesagt. Einfach aus dem Grund, dass wenn ich, also allein von der Begrifflichkeit New Work assoziiere ich ja, dass etwas im Status quo schlecht ist und ich quasi etwas ablöse durch etwas Neues. So, und allein durch diese Assoziation habe ich natürlich immer einen gewissen Widerstand im Unternehmen. Also wenn ich dir sage, pass mal auf, wir müssen etwas neu machen, heißt, bisher ist nicht so gut und jetzt müssen wir es neu machen. Und deshalb finde ich diesen Begriff auch eigentlich gar nicht so sinnvoll.
Wie würdest du ihn nennen? Was ist deine Begrifflichkeit?
Klar, dass die Frage kommt.
Ja.
Ich habe gar keine Antwort darauf. Ich weiß es. Ich müsste ich nochmal drüber. Ich weiß es nicht.
Aber ihr habt eure Antwort auf New Work
ja,
gefunden.
Ja, also ich habe tatsächlich jetzt keinen besseren Begriff gerade. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber also was ist New Work letztendlich? Für mich einfach klar, dass man alle Arbeitsweisen, die man bisher im Unternehmen geführt hat, irgendwie einmal auf den Prüfstand stellt und halt den neuen Begebenheiten, den neuen Trends anpasst. Und aus einer Metasicht sind das eigentlich zwei, vielleicht vergesse ich welche, aber eigentlich sind es also zwei Megatrends. Natürlich einmal technischer Fortschritt, irgendwie Einsatz von KI im Arbeitsalltag, hat dann irgendwie Auswirkungen auf Prozessoptimierung etc. Aber auch sowas wie, jetzt ist auf einmal Remote-Arbeit möglich technisch, ja, weil die Unternehmen Videokonferenzen für sich entdeckt haben. Das ist quasi das eine Thema. Und der andere Megatrend ist natürlich dieser Generationswechsel, der jetzt stattfindet. Und die neue Generation Z hat gewissermaßen nicht andere Anforderungen, aber andere Schwerpunkte in den Anforderungen an den Arbeitgeber. Mhm. Und dem muss man letztendlich in New Work auch gerecht werden. So, und das ist doch eigentlich das, was dahinter steht. Also, wie kann ich die technischen Fortschritte, die es aktuell gibt, in meinem Arbeitsalltag integrieren? Und welche Auswirkungen haben die? Und wie kann ich dem Generationswechsel gerecht werden? Wie kann ich den Anforderungen der Gen Z gerecht werden? So, und wenn man diesen Ursprung der Begrifflichkeit sich nimmt, dann bin ich auch eigentlich in anderen Diskussionen um New Work als irgendwie den Obstkorb, das Jobrad und die Vier-Tage-Woche. Dann muss ich halt viel größer denken und dann kann man auch mal, und das stört mich massiv an New Work, dann kann man auch mal über andere Branchen als die Schreibtischsitzer diskutieren. Ja, weil so wie wir medial New Work aufbauschen und auch politisch teilweise da irgendwie reindrängen mit irgendwie überlegen, Vier-Tage-Woche gesetzlich vorzuschreiben, all so ein Kram, vergessen wir halt irgendwie, dass es zig Pfleger, Bauarbeiter, also quasi diese ganzen Gewerke gibt, ja, da brauche ich mit sowas gar nicht kommen. Ja, also da muss ich halt irgendwie ganz anders ran. Und das fehlt mir halt bei dieser ganzen Diskussion. Das ist alles so in einer LinkedIn-Schreibtischsitzer-Bubble diskutiert wird. Und die wir wirklich attraktiver werden müssen, für die Jobs, ja, Pflege, wirklich, Pflege ist eines der wichtigsten Jobs, der wird auch immer wichtiger. Pflege kannst du nicht durch Maschinen ersetzen, ist einfach so. Ja, Menschen brauchen zwischenmenschliche Themen und ich glaube auch, ganz Schwenker, wenn wir irgendwie über sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen sprechen, ja, das wird irgendwann kommen, nicht jetzt, das wird irgendwann kommen, weil halt viele Berufe automatisiert werden können, aber welche nicht automatisiert werden können, ist halt irgendwie dieses ganze zwischenmenschliche Pflege, Ausbildung etc. Und da müssen die Leute rein und das muss attraktiver gemacht werden und das vergessen irgendwie alle. So, jetzt bin ich irgendwie von Höckchen zu Stöckchen gekommen. Willkommen in meiner Welt.
Willkommen in Tims Welt. Danke, dass du uns Eintritt gewährt hast. Jetzt wollen wir mal näher reinschauen. Ja. Alle reden von New Work. Wir haben es einfach gemacht. Was habt ihr denn gemacht? Und wie ist es gelaufen?
Ja, also wir sind ja ein kleines Unternehmen. Wir sind jetzt irgendwie 10 Leute. Und wir haben uns eigentlich nicht hingesetzt und überlegt, oh, wir müssen mal New Work machen. So, ja. Was aber übrigens meistens der Fall ist, wenn sich Unternehmen hinsetzen, dann wird irgendwie so ein bisschen Luftballons steigen gelassen und wie gesagt, so, wir müssen jetzt mal mit...
Ja, das ist ja genau, wie wenn Unternehmen sagen, wir müssen jetzt agil arbeiten.
Ja, genau.
Und alle so, oh nee, Agilität.
Das ist jetzt halt die nächste Kuh da, die durchs Dorf getrieben wird. Und wir haben das eigentlich immer nur als Antwort auf eine Problemstellung, die wir hatten, haben wir im Nachhinein so gemerkt, oh, oder ich habe es gemerkt, als ich mich mal hingesetzt habe und gesagt habe, was machen wir eigentlich alles so? Habe ich gemerkt, eigentlich machen wir alles, was so viele unter New Work verstehen, haben wir irgendwie als Antwort auf ein Problem ausprobiert. Kann man immer irgendwie so durchgehen. Und ja, und dann einfach verprobt. Also, und ich glaube, das ist halt auch immer wichtig, ist natürlich im kleinen Team einfacher, einfach die Dinge mal auszuprobieren, wie kommt es an, und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, funktioniert nicht, ja, also dieses Format oder diese Anpassung funktioniert halt in unserem Unternehmen nicht, also müssen wir auch wieder zum Old Work an dieser Stelle zurück. Ja, und ja, so sind wir eigentlich vorgegangen. Und was waren so Probleme? Das war dieser eine Post, den ich nochmal bei LinkedIn gemacht habe, auf den du ja gerade referenziert. Wir hatten, also ein Kernthema bei uns ist, dass wir halt sehr viel remote unterwegs sind. Wir haben uns mitten in der Corona-Krise gegründet, oder kurz davor, und sind halt mit den ersten, also die ersten Mitarbeitenden kamen, als der Lockdown war. Also da haben wir uns quasi als Beratung definiert und da kamen auch so die ersten Mitarbeiter. Und das heißt, wir haben uns erstmal alle gar nicht gesehen, nur digital. So bestimmt 3-4 Monate. Kein Kennenlernen, nichts, mitten im Lockdown. Es gab noch die Diskussion, machen wir Büros auf etc. Bei unserer Größe macht es keinen Sinn, Büros aufzumachen, weil wir dann automatisch unseren Recruiting-Kreis ja sehr einschränken. Also wenn ich jetzt sage, wir haben ein Büro in Dortmund, 10 Leute, dann sollten die natürlich irgendwo in Dortmund sitzen. Dadurch kriegst du halt, also schränkst du dich ein, weil du ja eh schon sehr, sehr gute Leute suchst auf dem Markt. Dementsprechend sind wir komplett remote. Die Leute wohnen in Hamburg, Lüneburg, Berlin, Dortmund, Düsseldorf. Jetzt kommen auch welche aus dem Süden hinzu. Und was den Leuten fehlt, ist, sich teamübergreifend auszutauschen und irgendwie diesen Connect mal zu behalten. Und dann sind wir halt auf so alle möglichen Formate gekommen, wie Working Events. Also wir haben alle möglichen Team Events alle 2 Monate, wo wir uns alle 2 Monate gemeinsam im Team 3 Tage treffen und an strategischen Themen arbeiten, irgendwie Recruiting, Weiterbildung, aber auch Weiterentwicklung von Leo. Welche Geschäftsfelder wollen wir angehen? Welche Kampagnen wollen wir fahren? Wissensaustausch, all solche Themen. Aber alle 2 Monate ist halt auch ein Stück. Ja, zwischen den 2 Monaten sind die Teams natürlich auch sehr viel beim Kunden und sehen sich da. Aber wenn ich jetzt irgendwie bei dem einen Kunden bin, dann sehe ich halt 2/3 des anderen Teams nicht. So, dann haben wir gesagt, wir haben jetzt noch so Working Events, die finden jetzt auch immer gerade statt, etabliert. Die sind dann quasi, also zwischen den 2 Monaten, in einem 1-Monats-, also auch im 2-Monate-Zyklus oder so, dass wir uns alle einmal im Monat sehen. Und da splitten wir das Team auf und bilden quasi Gruppen, jedes Mal individuell, die nicht viel auf Projekt gemeinsam sind und die sich einfach 2 Tage irgendwo treffen und gemeinsam von da arbeiten, aber normale Projektarbeit, aber auch gewisse Sessions zusammen machen. Dann wird ein Coworking Space gemietet, geht man rein und arbeitet dann irgendwie 2 Tage an seinem normalen Projekt weiter, aber kann sich halt irgendwie austauschen. Abends, irgendwie das nächste Working Event ist irgendwie in einer Woche oder in 2 Wochen. Jetzt muss ich da irgendwie abends in so ein Sport-Challenge oder so noch mitmachen. Oh, ich glaube, irgendwas mit Fahrradfahren sei überhaupt nicht mein Ding, aber naja. Aber das stärkt natürlich so das Teamgefüge.
Und du hast gerade gesagt, da ist irgendwas mit Fahrradfahren und dein Gesicht spricht Bände, dass es nicht so deinen Sweet Spot trifft. Das bedeutet ja auch, dass da alle mitbestimmen. Das ist nichts top-down. Ihr sagt nicht, wir treffen uns da und da, das ist das Event. Ja,
schön wär's.
Sondern da machen alle mit.
Ja, also ich habe das Gefühl, seitdem ich offiziell Chef bin, habe ich weniger zu sagen als davor, als ich nicht offiziell Chef war. Ich hab da nichts mit zu tun. Das ist teilweise aber auch Faulheit, glaube ich. Ich hasse Micromanagement und ich gebe das lieber ab und guck mal an, was passiert und versuche es, liebes Team, nicht maulig zu sein, wenn ich dann Sachen machen muss, auf die ich dann überhaupt keine Lust habe. Jeder organisiert dann mal sowas. Ich habe auch schon Events organisiert und hat dann auch freie Verfügbarkeit und macht das schon. Und wir haben auch nie Probleme mit Kosten oder so. Die sind da alle irgendwie, wir brauchen da keine starren Richtlinien, sondern jeder denkt da irgendwie sehr wirtschaftlich und das funktioniert echt gut.
Und das ist ja auch ein guter Wert. Und ich das ist ja die Angst vieler Teams, dass sie sagen, wenn ich so Sachen abgebe, mein Team hat nicht das Kostenbewusstsein, da die richtigen Ideen hervorzubringen. Und es kommt immer wieder zur Budgetdiskussion. Und ich glaube, dass eine Teilhabe an solchen Sachen das Kostenbewusstsein automatisch mitschärft. Und natürlich braucht es das auch. Und das Verständnis über Kosten und Bedeutung im wirtschaftlichen Sinn da definitiv mehr geschärft wird, je mehr Freiheit ich auch lasse, mitzubestimmen.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben aber auch schon mal Kostenthemen gehabt, ne? Also ist jetzt auch nicht, also dann habe ich auch gedacht, ja, warum sind wir jetzt, also weiß ich nicht, Klassiker, wo wir uns immer wieder reiben, ist Zugfahrten frühzeitig buchen. So, ja, und dann, also wenn du weißt, du hast dann und dann Termin und du buchst dir halt einen Monat vorher, kostet das Ticket 25 Euro statt 95 Euro. Wenn du dann Sparpreise buchst statt Flex-Tickets, wird es irgendwie auch günstiger. So, und das ist dann immer mal wieder so eine Diskussion. Aber da, also das hat aber auch nichts mit Vertraut und Verantwortung zu tun, sondern ja, das gehört ja auch irgendwie dazu. Man muss einfach transparent mit diesen ganzen Themen und offen umgehen, ne? Also wir haben da irgendwie nie Probleme mit.
Das klingt doch sehr gut. Du hast gerade eben das Thema Mikromanagement angesprochen. Und der LinkedIn-Post, von dem du eben auch gesprochen hast, enthält ja auch ein Thema Makro statt Mikromanagement. Jetzt stelle ich mir das gar nicht so einfach vor. Jetzt gibt's euch noch nicht seit 40 Jahren und ihr habt da so total verkrustete Arbeitsprozesse. Jetzt ist die Prozesssicht die eine Seite, dass ich sage, in diesem Prozess kann der Mitarbeiter bestimmen, ohne dass das jetzt bis zu dir hochgeht und auf deinem Tisch liegt. Es ist ja aber auch eine Persönlichkeitssache. Wir haben das ja auch immer wieder, du hast von der LinkedIn-Bubble gesprochen, dass über Micromanagement durch die Führungskraft gesprochen wird. Jetzt ist es ja eine sehr persönliche Sache. Ich bin eine Person, die keine Kontrolle abgibt und deshalb jede E-Mail meines Mitarbeitenden überprüfen muss. Wie seid ihr das Thema angegangen? War das wirklich eine rein Prozesssicht, dass ihr sagtet, naja, das braucht jetzt nicht dich in der Entscheidungsfindung oder in dem Absegnen der Sachen? Oder war das auch ein Mindset-Thema zu sagen, wir öffnen jetzt den Kreis und geben Kontrolle ab?
Sehr interessant. Also ich glaube, grundsätzlich bei diesem Thema Makro- und Mikromanagement muss die Führungskraft beides können. So, weil die Mitarbeitenden haben immer ganz individuelle Bedürfnisse und manche sagen, so ich möchte sehr schnell sehr viel Verantwortung übernehmen, ich treffe auch selber die Entscheidungen und lebe dann auch damit, wenn es mal nicht so gut funktioniert, und andere wiederum brauchen erstmal so eine sichere Umgebung, wo ihnen ein bisschen was abgenommen wird und wo sie sich so langsam reinentwickeln in das Thema, ich treffe selber Entscheidungen und merke, okay, auch wenn was schief geht, wird mir hier nicht der Kopf abgerissen. Also deshalb musst du, finde ich, schon mal beide Dinge so auf dem Schirm haben. Also du musst Makro- und Mikromanagement Anführungsstrichen können und dann halt individuell je Person definieren, wo fühlst du dich wohl. Und es ist tatsächlich eher so ein Kompetenzthema seitens der Mitarbeitenden. Also je mehr die Leute, wie soll ich sagen, wie so eine Schleppleine, vielleicht bei Hunden. Ja, also eine Schleppleine ist ja irgendwie dann 5 Meter lang und der Hund kann ja selber entscheiden, läuft er sehr nah bei dir als Herrchen? Es klingt jetzt ein bisschen assi, ja, aber ich glaube, versteht man schon, was ich sagen will. Also Hündchen läuft sehr nah am Herrchen und die Schleppleine ist irgendwie dann halt im direkten Zugriff, kann sich irgendwie rumherum bewegen und Herrchen ist immer irgendwie in der Nähe, aber kann sich auch bis zu 5 Meter weit weg bewegen. Und wenn es dann aber auf einmal losrennt und komplett abhaut, ruft Herrchen stopp, stopp, stopp und tritt noch in letzter Sekunde irgendwie auf die Reißleine. Und der Hund weiß dadurch aber auch, mir wird nie was passieren. Ja, also wenn da ein Abgrund ist, auf den ich auf einmal zurenne, ich den aber nicht sehe, weil ich zu klein bin, aber Herrchen sieht den, dann wird Herrchen schon auf diese Schleppleine treten. Und dann tut's irgendwie immer einmal weh, ruckt einmal hart, aber ich falle nicht in diesen Abgrund. Boah, eigentlich mega geile Metapher, merke ich gerade. Es passt echt ganz gut. Und
ja, am Anfang so mit Hund und mit Mitarbeiter dachte ich so, Mensch, wo das wohin geht, aber du hast absolut recht.
Es passt eigentlich ganz gut. Außer vielleicht diese Begriffe Schleppleine und Herrchen, aber ich glaube, man versteht, was ich sagen will. Ja. Und so musst du es halt auch machen. Und je mehr die Leute sich, also, und das Zielbild muss halt sein, Makromanagement. Das, also von vornherein muss das Zielbild Makromanagement sein. Und dann musst du halt die Leute dahin entwickeln, selber die Entscheidungen zu treffen und ihnen aber auch die Sicherheit geben, wenn sie eine Entscheidung treffen, die falsch ist, dann wird ihnen nicht der Kopf abgerissen. Und du musst halt sicherstellen, dass die Entscheidungen, die wirklich wichtig sind, dass du die halt nicht an der langen Leine laufen lässt, sondern da dann im Zweifel auch mal drauf guckst. Weil sonst, wenn jetzt irgendwie auf einmal ein Projekt deshalb gegen die Wand fährt, nur weil du sagst, oh, ich mache ein bisschen Makromanagement, das geht natürlich nicht.
Wenn wir noch mal ganz kurz zu dem Bild zurückkommen, ja. Der Hund, der auf den Abgrund zurennt. Mhm. Jetzt ist es ja manchmal gar nicht verkehrt, mal zu schauen, wie nah kann ich an den Abgrund gehen, bevor es gefährlich wird, um auszutesten, wo sind unsere Grenzen, wo können wir noch innovativer, bolder sein, wie auch immer wir es nennen wollen. Jetzt laufe ich zum Abgrund zu und dann tritt jemand komplett auf die Schleppleine und Hunde lernen ja dadurch, die merken dann, okay, das sollte ich vielleicht nie wieder tun. Mhm. Wie stellt man da sicher, dass die Angst nicht bleibt, okay, ich muss gelähmt sein im Prozess, mich da auszutesten. Wissentlich, natürlich werde ich den Abgrund nicht runterstürzen, weil jemand wirklich dann auch mich zurückziehen würde. Aber wie stelle ich sicher, dass diese Ausprobierfreude und dieses, wir testen Dinge aus, ich bringe Ideen an, die vielleicht ganz nah am Abgrund sind, erhalten bleibt?
Ja. Also vielleicht ist auch der Tritt auf die Schleppleine vor dem Abgrund gar nicht die richtige Metapher, sondern eher, dass man den Hund dann im letzten Moment zurückruft. Ja, also er hört einfach die vertraute Stimme und kriegt nicht diesen Ruck. Und ja, so ist es ja im beruflichen Kontext auch. Also wenn ich irgendwie, also ich schmeiß ganz gerne manchmal auch gerade neue Kollegen und Kolleginnen auch so ein bisschen mal ins kalte Wasser. Also die kommen dann in so Termine und führen dann halt komplett durch und ich setze mich jetzt halt nur dazu und dann ist das irgendwie so ein Ganztagesworkshop und sage, okay, ich mache halt die Anmoderation 5 Minuten, dass ich irgendeine Daseinsberechtigung habe und dann bin ich einfach aktiver Teilnehmer und bin dann einfach nur da. Und das ist, je nachdem, wie lange man dabei ist, kann das auch recht knackig sein, wenn da auch so Vorstände und so dabei sind. Und natürlich macht man im Vorfeld, diskutiert man und hilft und guckt, dass irgendwie alles klar ist, aber nur dadurch lerne ich halt. Weil wenn ich manche Fehler auch nicht selber mache, dann werde ich niemals, also manche Fehler muss man irgendwie machen, um zu sehen, okay, wenn ich das so mache, kommt das halt nicht so gut an. Weiß ich nicht, seien so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt so einen Workshop und da sind, es ist wie sehr, sehr klein, irgendwie, da sind die Boards nicht richtig vorbereitet und ich habe mir nicht so einen detaillierten Plan gemacht, wie mache ich jetzt den Übergang von der Session in die Session, wie verteilen wir da die Punkte, wie mache ich die Gruppenbildung. Und alles so Kleinigkeiten, die ja so Nuancen ausmachen zwischen, das ist ein guter Workshop, hin zu, wow, das war mal ein Workshop, das habe ich so noch nicht erlebt. Mhm. Ja, und bei diesem wow, das war ein Workshop, habe ich so noch nicht erlebt, das ist halt alles studiert, das ist alles bis in die letzte Eventualität durchdacht und vorgeplant, teilweise dann nicht mal aufgeschrieben, weil man es irgendwie schon zigmal gemacht hat und dann kann. Aber da lässt man auch mal bewusst dann Leute reinlaufen, um dann zu merken, ah, okay, wenn ich so mache, ist es nachher nicht so gut und beim nächsten Mal mache ich es besser. Und ja, das kann man halt überall machen, in jeder beruflichen Lage. Jetzt vielleicht dann nicht, wenn es um regulatorische Themen geht. Klar, jetzt im Bankenwesen, bei Regulatorik hört, da darf man halt nicht diese Fehler so oft machen, da muss man auch irgendwie klar durchgreifen und das dann irgendwie erklären, aber ja, dann kriegt man halt einmal intern einen Brief zurück, guck mal hier, diese Fehler bitte nicht machen, merkt das einmal und dann mache ich es dann beim nächsten Mal nicht, also learning by doing.
Ich finde auch, das verdeutlicht ja ganz stark, dass hinter jedem New Work Benefit, das wir implementieren, ja auch eine Kulturveränderung liegt. Man denkt immer, man stellt den Obstkorb hin, wir bleiben jetzt bei dem ganz simplen Beispiel, was auch immer wieder genutzt wird. Und das war's. Jetzt haben wir ja darunter diese Sicht, dafür muss sich aber die Fehlerkultur ändern, wenn wir sagen, wir lassen jetzt die Leine etwas lockerer. Mhm. Dafür müssen wir auch anders mit Fehler umgehen, als wir es bisher vielleicht getan haben. Was beobachtet ihr da bei euren Kunden? Wo haben die ihre Hürden oder was sind deren Probleme, wenn es darum geht, wirklich das Ganze vollumfänglich zu implementieren? Dinge, die ihr mit denen implementieren möchtet. Mhm. Wo hapert es da?
Boah, also ich glaube, im allerersten Schritt ist so diese Vision wichtig. Also und eine klare Definition des Zielbildes. Also was wollen wir überhaupt? Warum sagt die Geschäftsführung, der Vorstand, New Work ist ein Thema, womit wir uns beschäftigen wollen? Ist es irgendwo aufgeschnappt, irgendeinen tollen Vortrag gehört? Mhm. Und dann gibt's ja eigentlich immer tatsächlich zwei Sichten, auch wenn die eine Sicht, glaube ich, ganz oft vernachlässigt wird. Die eine ist natürlich die Mitarbeitersicht. Was können wir den Mitarbeitenden in Anführungsstrichen Gutes tun? Wie sieht die Welt irgendwie in Zukunft aus? Das ist aber eigentlich nicht die richtige Fragestellung, weil wir ja gerade gesagt haben, es gibt zwei Trends, Technologietrend und Generationswechsel, und es ist nicht die Frage bei New Work, was können wir den Mitarbeitenden Gutes tun, sondern wie werden wir attraktiver für Generation Z und wie können wir da auf diesen technologischen Fortschritt Antworten finden, die natürlich irgendwie zur Weiterentwicklung des Unternehmens führen und nicht irgendwie zum Stillstand. So, und deshalb ist irgendwie die Frage nach dem Obstkorb irgendwie, glaube ich, erstmal schon mal komplett die falsche. Und das ist halt das erste Thema Mitarbeitersicht. Und die andere Sicht, die irgendwie alle vernachlässigen, ist die Unternehmenssicht. New Work bietet ja auch die Möglichkeiten, Prozesse zu also Kosten einzusparen. Das erzähle ich dann den Vorständen auch immer. Also, wenn wir über New Work reden, reden wir nicht darüber, du musst pro Mitarbeiter pro Monat 80 Euro ausgeben für Wasserspender und hast du nicht gesehen, sondern New Work ist auch, welche Prozesse im Haus können wir vielleicht digitalisieren und abschaffen durch KI? Welche Bürostandorte können wir schließen und umwidmen in Coworking Spaces oder sogar vermieten, weil wenn wir Remote-Arbeit ermöglichen, braucht nicht jeder mehr einen fixen Büroplatz. Ja, also diese Perspektive gibt es auch. Und die ist total wichtig, weil wenn ich keine Akzeptanz auf Geschäftsführer-Vorstandsebene erlange, dann wird das Ganze eh nichts. Und deshalb ist für mich das Allerwichtigste und Entscheidendste im ersten Schritt einfach mal ein paar Stunden einschließen, gemeinsam mit den Führungskräften oder mindestens mit der Geschäftsführung-Vorstand und da definieren, was bedeutet für uns New Work und warum, was sind unsere Schmerzpunkte, die wir angehen wollen. Und dann überlegt man sich im zweiten Schritt, okay, wie kommen wir jetzt dahin? Und das machen die meisten nicht.
Ich finde auch im Außen ist es so, dass New Work als Kuschelkurs wahrgenommen wird und die Sache rein aus Mitarbeitersicht betrachtet wird. Es ist meistens New Work, was bedeutet das für mich als Mitarbeitende?
Ja, genau.
Und das ist halt die falsche Frage, wie du sagst, vor der dann Vorstände und die es entscheiden und die es eigentlich antreiben sollten, zurückschrecken, weil sie sagen, naja, wenn es nur für die Mitarbeitenden ist, dann sehen wir da jetzt erstmal nicht den Drang, da jetzt ranzugehen, wenn wir als Unternehmen davon nichts haben. Und das ist dann der falsche Schluss daraus. Ja. Ihr habt auch New Work Benefits eingeführt, von denen du heute sagst, nicht die beste Idee. Zum Beispiel Festlegen der Gehaltsbänder durch das Team. Und da gibt es wahrscheinlich jetzt viele, die zuhören und sagen, mein Gott, wie konnten die das überhaupt machen? Absolutes Chaos, Anarchie, jeder bestimmt selber über Gehaltsbänder. Nimm uns da mal mit in den Prozess, warum war euch das wichtig einzuführen? Und was habt ihr gelernt, dass du heute sagst, würde ich nicht mehr so tun?
Also wie gesagt, wir probieren ja einfach immer alles aus. Und als wir noch recht am Anfang standen, das ist jetzt auch schon irgendwie 3 Jahre her, da hatten wir irgendwie, weiß nicht, 3, 4 Mitarbeitende und die waren alle so auf den junioreren Leveln unterwegs oder bis Senior Consultant. Also klassische Beratung hat irgendwie Consultant, Senior Consultant, dann kommt irgendwann Projektleiter und dann kommt Partner oder so Vorstufe vom Partner. Und ja, wir hatten halt so die ersten 2 Stufen mal definiert, hatten da überlegt, was die da gehaltlich bekommen und haben gesagt, wir machen mindestens einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier so eine Retrospektive im Team und stellen mal alles auf den Prüfstand, was wir so machen, strategische Ausrichtung, aber auch nach innen gerichtet. Und dann war irgendwie klar, ja, irgendwann werden jetzt von den Leuten auch welche Projektleiter. Und wir hatten aber noch gar nicht überlegt, was wäre denn jetzt eigentlich die nächste faire Gehaltsstufe? Was wäre dieser nächste Sprung? Wie hoch soll auch der Bonus sein? Also Beratung kommen ja auch immer über Bonus. Und wie variabel soll der sein? Ja, also wir wussten es nicht. Wollen die Leute sehr unternehmerisch sein? Also sprich, wir machen ein schlechtes Jahr. Also wirklich ein finanziell schlecht, ich mache jetzt mal Beispiele, finanziell schlechtes Jahr. Und dann verdienst du halt irgendwie 30.000 Euro fix, aber kannst bis zu 100.000 Euro Bonus bekommen, wenn es dann richtig läuft. Oder machst du eher ein höheres Fixgehalt, aber dann halt einen geringeren variablen Anteil. Und all diese Fragen sollten die sich mal überlegen und was sie sich da gerne wünschen und wie sich das vorstellen kann. Was wir nicht gemacht haben, ist und das war im Nachhinein ein Fehler, zu überlegen, was sind so grundsätzliche Leitplanken, in denen man sich bewegen soll. Weil was ist passiert, und das ist natürlich auch in gewissermaßen logisch bei solchen Themen, Leute sind losgerannt, haben ihre Kollegen und Kolleginnen im Freundeskreis bei McKinsey und Co. gefragt, wo die Arbeitszeiten einfach nochmal deutlich anders sind als bei uns, Hierarchiegefälle nochmal ein ganz anderes ist und ein ganz anderes Miteinander ist, und sind dann halt mit Zahlen zurückgekommen, die irgendwie eine Gehaltssprung von irgendwie 40%, wenn man alles zusammennimmt, von der einen Stufe auf die nächste bedeuten. Und das war natürlich aus Management-Sicht irgendwie so, oha, das ist zu viel. Aus Teamsicht war es aber gar nicht so in die Richtung, das ist unser finaler Vorschlag, sondern es war eher so, wir haben mal gesammelt und dann hat natürlich jeder ein bisschen gesammelt, dann waren alles so ein bisschen zusammengewürfelt, also von unfassbar viel Datenvolumen, was man auch im Ausland haben möchte, also alle möglichen Ideen bis irgendwie mehr Urlaubstage etc. Und das wurde eigentlich alles so ein bisschen zusammengetragen und wir haben auf beiden Seiten, sowohl aus Teamsicht da nicht gut kommuniziert und als Geschäftsführersicht auch nicht gut kommuniziert. Und dann ist es halt irgendwie kurz vor Weihnachten so ein bisschen eskaliert, tat auch nicht gut. Mhm. Und dann haben uns danach aber alle irgendwie aufgerafft und das übereinander gelegt. Und mein Learning war, also man kann solche Entscheidungen ruhig ins Team abgeben. Also wir haben auch schon mal diskutiert, das haben wir bisher noch nicht ausprobiert, ob man einen Bonustopf sich auch im Team untereinander aufteilen lässt. Ja, das machen ja auch manche, oder haben das auch immer schon mal auf dieser Idee rumgekaut. Mal gucken, ob wir es mal irgendwann machen. Also du gibst einfach einen Bonustopf ins Team und sagst, ihr verteilt den unter euch gerecht.
Ja.
So.
Das auch so ein Thema, vor dem viele, viele Angst haben, weil sie Angst vor der absoluten Eskalation haben und daher will keiner mehr da arbeiten.
Und das ist tatsächlich.
Aber es gibt auch sehr gute Beispiele, wo das sehr gut funktioniert hat.
Ja, genau. Ich weiß noch nicht, ob wir das machen oder nicht, weil unsere Bonustöpfe halt, also das ist schon signifikant, ne? Also da reden wir nicht von 500 Euro, sondern eher von, also das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt 5.000 oder 10.000 oder 15.000 Euro am Ende des Jahres dazu bekommst, das merkst du halt. Und da weiß ich nicht, ob das der Teamstimmung gut tut oder dass das Team sich da dann irgendwie in die Köpfe bekommt. Deshalb haben wir es bisher auch irgendwie noch nicht irgendwie groß angedacht und diskutiert. Naja, auf jeden Fall, mein Learning war, manche Sachen, die musst du halt schon gewissermaßen vorgeben und das tut dann auch gut. Ja, das ist ja dann, also da ist Führung dann eher als, so ist es jetzt, beschwert euch, dann sind wir die doofen Führungskräfte, ja, dann ist dem so. Aber da brauchst du halt irgendwie eine klare Marschrichtung. Im Endeffekt, nachdem wir dann die Gehälter auch irgendwie wegen Inflation und so nochmal angepasst haben, habe ich jetzt nochmal vor ein paar Wochen die ursprüngliche Forderung verglichen mit dem Status quo. Wir sind sehr, sehr nah, also wirklich sehr nah an dem, was die mal ursprünglich gefördert haben, was irgendwie dann mich auch wieder zum Grübeln gebracht hat, weil ich damals wirklich so fast überreagiert habe, ich das so dreist fand und jetzt sind wir eigentlich genau da. Also es sind so Nuancen, wo man sagt, nee, das haben wir jetzt nicht erfüllt. Aber eigentlich sind wir genau da gelandet, wo die sich's damals überlegt haben.
Und habt ihr das mal sichtbar gemacht?
Ja, klar. Aber es sind, ja, haben wir dann auch irgendwie diskutiert. War ja für alle ein Learning. Also auch ein Learning, sowas vielleicht nicht vor Weihnachten zu machen, wenn dann alle nach 2 Wochen im Urlaub sind, wenn wir Betriebsferien. War jetzt auch nicht so geil für die Stimmung.
Und das würde mich mal interessieren.
Ja.
Ihr habt kurz vor Weihnachten, da haben alle noch mal extra Kapazitäten eingebracht, um irgendwie so ein Benchmarking zu betreiben. Alle haben eben die Köpfe zusammengesteckt und dann ist es vor Weihnachten so eskaliert. Ich beobachte ganz oft, dass das so ein kritischer Punkt ist, der dann aber übersehen wird. Man gibt eine Freiheit, von der sich die Mitarbeiter natürlich viel erwarten, weil sie sagen, hey, cool, ich wurde gefragt, dann zählt meine Antwort auch. Dann ist es, wie du es beschrieben hast, eskaliert. Das heißt, um nochmal zu deinem Bild zurückzukommen, der Tritt auf die Schleppleine ist passiert, der Hund ist zurückgekommen, beziehungsweise das Team hat gemerkt, naja, gut, ist nicht so gut angekommen, ist eskaliert. Wie habt ihr das geschafft, das dann aber so zu moderieren, dass es keinen Schwelbrand auslöst, der dann irgendwann zum Flächenbrand wird?
Haben wir nicht geschafft.
Habt ihr nicht geschafft. Nee. Das heißt,
wir sind reingegangen.
Ihr seid reingegangen,
Und haben, also wir haben Das war ja ein hochsensibles Thema. Wir haben uns da, der Kollege und ich, dann hingesetzt. Ich habe sogar noch den Text. Da haben wir 2 Seiten Word aufgeschrieben, dazu irgendwie Stellung genommen, haben eine Videokonferenz einberufen und haben das dann quasi vorgetragen. Aber alles abgestimmt und alles sehr genau gemacht. Und haben dann irgendwie auch gemerkt, okay, das war jetzt irgendwie insgesamt ein Schuss in den Ofen. Und haben gesagt, okay, im neuen Jahr setzen uns halt irgendwie nochmal alle ganz gemütlich hin und gehen das dann irgendwie nochmal durch. Wir werden mitbringen, wie wir es uns vorstellen. Und dann können wir auf Basis dieses Vorschlags, der von der Geschäftsführung kommt, das irgendwie diskutieren. So. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und in unserer Mitarbeiter, wir machen aber mal so Mitarbeiterumfragen, machen wir jetzt seit neuestem erst tatsächlich, die dann so entlang von 7 Dimensionen sind, die einen Arbeitgeber attraktiv machen, weil die machen wir auch bei unseren Kunden. Und ein Thema ist halt monetärer Fit. Und da sind alle, also da haben wir Bestnoten. Also, ja, cool. Also es ist keiner, es steht überhaupt nichts, also war ich selber überrascht, ja, weil in jeder Umfrage, die wir bei Kunden machen, ist immer ein Gap zwischen ich hätte gerne und das gibt mein Unternehmen. Und da haben wir überhaupt, also gar keinen Ansatzpunkt. Es sind alle super happy mit den Paketen. Der Weg dahin, ja, haben wir einiges gelernt. Aber ich finde es ja auch gut. Ja, also ich finde ja auch, also wenn man mal offiziell weiß, das war scheiße und auch da hab ich persönlich Fehler gemacht. Nur dadurch lernt man ja, was man irgendwie in Zukunft anders machen würde.
Ich denke, es ist auch super hilfreich für die Kultur, diese Konfrontation auszuleben, aber zu merken, im Endeffekt passiert nichts. Ihr habt es mitgenommen, reflektiert, ihr seid nochmal auf die Mitarbeitenden zurückgekommen und habt gesagt, hey, wir haben nochmal das durchdacht, hier ist jetzt, das sind unsere Gedanken und habt die in den Raum gestellt. Vielen Dank, dass du uns so intime Einblicke in eure tägliche Arbeit gibst und auch Dinge mit uns geteilt hast, die vielleicht rückblickend nicht so gut gelaufen sind, denn ich glaube, darauf kommt es an. Das sieht man auch viel zu selten. Ich bin wieder beim Thema LinkedIn. Da werden ja immer die besten Beispiele geteilt. Das hat super gut funktioniert. Aber so diese, wie man sie auch gerne nennt, diese Fuck-Ups, die Dinge, die vielleicht rückwirkend nicht die besten Ideen waren, das wird selten geteilt. Also danke für eure Offenheit da an der Stelle. Du hast vor kurzem auch einen Beitrag geteilt, in dem du nochmal über das Thema ganzheitliche New Work-Transformation gesprochen hast. Du beschreibst da 5 Dimensionen, die es braucht, damit es auch erfolgreich ist und wirklich ganzheitlich betrachtet ist. Welche sind das und mit welcher beginnt man als Unternehmen, das sagt, wir machen jetzt New Work?
Ja, das erste ist, die erste Dimension ist diese Vision. Thematik, also wo will ich eigentlich hin und wie definiere ich das für mich? Da sind wir gerade ja drauf eingegangen. Und die 4 weiteren sind dann einmal das Thema Arbeitsplatz, Raumkonzept. Also wie gestalte ich eigentlich meine Büros, Coworking-Ansätze, all diese Themen. Da wäre dann auch der Obstkorb drin. Da sind aber auch Arbeitszeitmodelle drin. Also wollen wir eine 4-Tage-Woche einführen? Wollen wir Schichtdienste lockern, Remote-Arbeit einführen, Arbeitsregeln etc. Das ist quasi alles in diesem. Das ist eigentlich so das, was, glaube ich, die meisten unter New Work verstehen, ist in dieser zweiten Dimension drin. Das dritte Thema sind meine Rollen und meine Fähigkeiten, die ich letztendlich im Unternehmen brauche. Ja, also da sind auch so Sachen drin, wenn ich mich halt irgendwie frage, wie wollen wir mit den technischen Neuerungen irgendwie umgehen und wie gehen wir auch auf diesen Trend des Generations oder auf diesen Generationswechsel ein, muss ich mal überlegen, was brauche ich da für Rollen in Zukunft? Brauche ich irgendwie hier so einen Feel-Good-Manager und all diese Themen? Und wie befähige ich meine Leute auch in agilen Arbeitsweisen, die irgendwie immer wichtiger werden? Also das ist dieses Thema Agilität auch ein Sub-Thema bei Rollen und Skills. Dann haben wir eine ganz wichtige Dimension ist quasi Team und die Führungskräfte. Ja, wir wissen ja, die Leute kündigen, ist jetzt auch nichts Neues, wusste man auch schon vor 20 Jahren, die Leute kündigen wegen der Führungskraft und nicht wegen des Obstkorbs. Und da New Work ja immer schon es ist halt ein Change-Thema oder ein Transformationsthema und dementsprechend muss ich natürlich meine Führungskräfte von vornherein mitnehmen, die müssen dahinter stehen und ich muss überlegen, was bedeutet das jetzt für mein Team und die Teamzusammenarbeit. Ja, und zu guter Letzt hast du ja das ganze Thema Organisationsdesign. Also wie musst du vielleicht auch deine Organisation, deine Prozesse etc. anfassen, um dann diesen ja strukturellen Änderungen auch gerecht zu werden. Das sind so die großen, also das kann halt ein Riesenprojekt werden, also weil es halt wie Digitalisierung ein Ansatz oder ein Schlagwort ist, das irgendwie viel, viel zu groß ist. Und deshalb ist halt dieses erste Thema so wichtig. Mal einmal sondieren, was wollen wir eigentlich, was wollen wir auch bewusst nicht. Man kann halt alles darunter fassen.
Was hält Unternehmen davon ab, nach diesem ersten wichtigen Schritt, aber oft auch schon davor, gar nicht erst loszulegen, weil das eben so groß ist?
Ja, manchmal ist es vielleicht auch die Angst vor Veränderungen, sowohl seitens insbesondere seitens des Vorstands, der Geschäftsführung und so ein bisschen dieses, eigentlich läuft hier alles ganz gut. Aber das ist natürlich jetzt auch so ein strukturelles Thema. Also New Work und insbesondere technologischer Fortschritt, da kann man auch so sich so kleine Dinge rausnehmen und dann bearbeitet man das irgendwie alles gut. Da muss ich nicht irgendwie in einer großen Transformation denken sich viele. Gerade Familienunternehmen denken da oftmals anders, weil die ja einen wesentlich längeren Zeithorizont haben. Ja, das ganze Thema Generationswechsel, also auf Arbeitnehmersicht, ist natürlich für ein Familienunternehmen essentiell, wenn die auf 10-Jahres-Sicht oder 20-Jahres-Sicht denken und ihren Kindern ein gesundes Unternehmen überreichen wollen, dann müssen die sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen. Ja. Wenn ich weiß, ich bin noch 3 Jahre Vorstand und dann gehe ich in Rente, dann kann mir die Attraktivität meines Unternehmens ziemlich egal sein, in Anführungsstrichen, weil das kriege ich schon alles kurzfristig so aufgefangen, mal so 20 Bewerber weniger und so, ne? Und irgendwie mogel ich mich da durch. Das geht schon. Oft ist die Notwendigkeit und dieses Horrorszenario, was da aufgemalt wird, dass die Babyboomer alle wegbrechen, dass die neuen Leute bis zu 20 Mal ihren Job wechseln und wir da keine Antwort drauf haben. Das sind alles so Horrorszenarien, die vielleicht teilweise auch übertrieben sind und irgendwie findet es sich ja schon immer, ja, jede Krise irgendwie klappt es ja, aber vielleicht dann auch doch nicht, weil es klappt meistens für die, die sich irgendwie gut vorbereitet haben. Die bereiten sich da oft halt langfristiger vor, das ist halt dieses Thema, so quasi dieser Stolperstein, warum das Unternehmen nicht angehen, und das zweite Thema, so diese Notwendigkeit spiegelt sich oftmals in den Zahlen noch nicht wieder, ja, gerade jetzt, zumindest auf einer Meta-Ebene, an Börsen und so funktioniert es ganz gut. Wenn man in den Mittelständlern ist, die haben alle massive Probleme zwar noch. Ja, wir sind ja jetzt wirklich teilweise benachteiligt. Irgendwie, wir haben die höchsten Personalkosten als deutsche Unternehmer. Wir werden zugekleistert mit Regulatorik und Behördenkram. Also super aufwendig für die Unternehmen. Und sag ich mal, auf der Strompreisschiene gab es jetzt auch in den letzten Jahren massive Probleme, weshalb dann irgendwie einige Großunternehmen und auch Mittelständler ihre ganzen Produktionsstätten ins Ausland verlegt haben, weil es einfach viel, viel günstiger ist und du dadurch natürlich dann wettbewerbsfähiger bist. Und bei dem Thema New Work ist es halt schwierig zu greifen, inwiefern das negativen Einfluss auf dein Geschäft oder halt positiven Einfluss hat. Es lässt sich nicht sofort in Zahlen messen und dementsprechend ist man da so ein bisschen vorsichtiger.
Und um da auch nochmal zurückzukommen auf die Begrifflichkeit New Work, viele denken, das ist so ein Add-on. Mhm. Das machen wir, wenn wir Zeit haben, wenn unsere richtigen Probleme gelöst sind. Das ist das, was ich manchmal höre, wenn ich mit KMUs in Verbindung trete. Ja, über New Work brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir müssen uns erstmal um die richtigen Probleme kümmern. Dass es aber unmittelbar zusammenhängt, wird dann erst klar, wenn wir tiefer einsteigen und sagen, nee, wir sprechen hier jetzt nicht nur darüber, wie viele Tage muss die Person ins Office, sondern wir sprechen über das gesamte Konstrukt. Ja. Und das ist wirklich spannend zu beobachten, dass da diese Verbindung und Dringlichkeit auch noch gar nicht so da ist. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wir haben jetzt knapp 50 Minuten Einblick in deine Arbeit, in deine Gedanken bekommen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt gibt's auch für dich die letzte Frage. Oha. Und die lautet, die Good News des Tages. Ja. Wir wollen auf einer positiven Note enden heute. Stell dir vor, in 5 bis 10 Jahren oder was auch immer für einen Zeithorizont sich für dich gerade richtig anfühlt, schlägst du das Nachrichtenmedium deiner Wahl auf und siehst eine Zeile, eine Schlagzeile, und die lässt dein Herz höher schlagen, weil du für dich denkst, meine Mission, meine Arbeit hier, dass ich meine Physikerkarriere an den Nagel gehängt habe für die Unternehmensberatung, das hat sich gelohnt. Wie müsste diese Zeile lauten, dass du genau das sagst?
Oh Mann, du hast mir ja einen Fragebogen geschickt am Anfang, da stand die Frage drauf und ich habe gehofft, du überspringst sie, aber ich habe keins nicht, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber es geht in die Richtung, also ich möchte mit meiner Arbeit und meinen Projekten Unternehmen verbessern, uns irgendwie dazu beitragen, dass wir als Standort Deutschland auch wettbewerbsfähig sind und dabei aber es hinbekommen, dass die Mitarbeitenden nachher sagen, wow, das hat mal wirklich Spaß gemacht und das war irgendwie anders und hat mich nach vorne gebracht und nicht, oh, da war wieder so ein Beraterteam und wir haben wieder, wer weiß was gemacht und die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Wie man das jetzt in eine Schlagzeile verfasst, oh, weiß ich jetzt gerade nicht.
Da können wir nochmal ChatGPT fragen.
Mal ChatGPT.
Ich hätte dich auch als letzte Frage fragen können, wie oft muss man ein Blatt Papier falten, ja, um zum Mond zu kommen?
Und weißt du es?
Siebenmal? War es siebenmal?
Siebenmal kann man es nur falten. Aber man,
genau, siebenmal kann man es nur falten.
Zumindest in der praktischen Physik, aber man kann es, es reicht schon 51 Mal zu falten.
Krass.
Dann ist man nicht Mond, sondern Sonne.
Oh, siehst du, ich habe es total durcheinander.
Vielleicht sind wir bei siebenmal ja schon beim Mond.
Ja, mal gucken. Ich
glaube aber nicht.
Probier es mal rein. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für die Einblicke und schön, dass du im Podcast-Interview warst.
Danke dir, Steffi.